So, ja, ich hoffe, ihr könnt der Sache gut folgen, auch wenn es ein bisschen fiebt hier gerade. Ja, auch von mir ein frohes neues Jahr, das hatte ich am Freitag ganz vergessen. Und wir hatten am Ende des vergangenen Jahres, hatten wir eine Predigtreihe mit dem Titel »Wie hat Jesus eigentlich die Bibel verstanden?« und haben da so 6 oder 7 Gottesdienste so investiert, um darüber nachzudenken. Und auch davor und danach auch natürlich auch schon mal, ist ja kein Thema, was ja so zum allerersten Mal irgendwie besprochen wurde. Und damit sind wir eigentlich jetzt ein bisschen durch. Am Freitag ging es, wir hatten einen super geilen Freitagabend, so ein bisschen um die Bilder und Vorstellungen, die wir von Gott haben. Und auch darüber wird es sicher auch in den nächsten Wochen immer mal wieder gehen. Möchte aber gerne heute bei diesem ersten Gottesdienst in dem neuen Jahrzehnt euch noch direkt was sagen, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, ein Jahresmotto mal haben wollen. Ein Jahresthema. Und das Thema ist, man könnte es jetzt so bei dem Titel, müssen wir vielleicht noch ein bisschen feilen, Willkommenskultur. Willkommen in deiner Familie, willkommen in Jesus-Nachfolge. Und ich hoffe und ich glaube daran, dass der Herr da auch irgendwie drin ist und ich glaube, dass wir die Chance haben, hier mal so 10 bis 20 Qualitätspunkte weiter nach vorne zu kommen. Und dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Und ich möchte gerne mal so einsteigen damit und das wird heute, weil ich auch eine ganz hundsmiserable Nacht hatte, die irgendwie auch relativ turbulent war, ich habe das gerade noch mit einigen Leuten auch hier besprochen, warum das so war, bin ich selber mal gespannt, wo das heute Morgen so ein bisschen drauf hinausläuft. Ich möchte mal einsteigen damit, dass so manche Leute so eine Vorstellung haben von der optimalen Kirche. Was wäre eine optimale Kirche für dich? Und manche haben so die Vorstellung davon, eigentlich wäre die optimale Kirche, wo die beste Band spielt, mit den besten Musikern. Und der beste Lobpreisleiter singt die besten Lieder. Und der beste Soundtechniker macht den besten Sound. Der beste Prediger ist am Start. Die besten und vollmächtigsten Beter, die richtig Vollmacht haben und Krankheiten erfolgreich wegbeten können, sind am Start. Die erfahrensten und besten Propheten können erfahren und zielsicher Prophetien weitergeben. Es gibt die besten Getränke, die schönsten Räume. Hinterher haben wir die besten Kindergottesdienst oder während dem Gottesdienst die besten Kindergottesdienstmitarbeiter mit den besterzogensten Kindern. Die angenehmsten Leute sind hier. Die besten Freunde sind unter uns. Das wäre die beste Kirche. Und ich glaube, dass dieser Aspekt etwas sehr Wahres hat und auch etwas sehr, sehr Schönes. Ja, es ist gut, wenn du dein Bestes für den Herrn gibst, wenn das Reich Gottes für dich die höchste Priorität hat. Und wenn du das, was Gott dir quasi schon mit in die Wiege gelegt hat, wenn du daran arbeitest, daran feilst und das Beste da rausholst und dein Bestes für den Herrn gibst. Ich glaube, dass dieser Aspekt aber, wenn wir nach dem Besten gucken, was ist sozusagen, was ist das Beste, was ist der Gottesdienst, der mir am besten tun würde, dass das auch etwas sehr, sehr Falsches hat. Denn das erinnert auch so ein bisschen an eine Firma, wo es ja auch darum geht, okay, wir brauchen die besten Mitarbeiter, um die besten Produkte zu entwickeln, um das beste Jahresergebnis zu erzielen. Oder an eine Organisation, die Events veranstaltet und sagt, wir wollen die geilsten Events machen mit der geilsten Stimmung in der besten Atmosphäre und selbst wenn es jetzt spirituelle Events wären. Und ein bisschen, vielleicht kommt dir das auch so vor, weil wir als Gemeinde, als Jesus Fix Heimstatt, wir haben ja auch ein Gewerbe angemeldet. Und wir machen auch Events und auch sehr, sehr coole Events und sehr, sehr geile Events. Und doch ist Kirche keine Firma, ist Kirche definitiv kein Business und keine Veranstaltung für spirituelle Events. Denn in der Firma ist das so, wenn es mal das Klima rauer wird und vielleicht auch ein großer Verlust droht, dann werden Leute gefeuert. Und man sucht bessere Leute, um das Ruder rundzureißen. Und das ist bei uns überhaupt nicht so. Denn Kirche ist Familie. Kirche ist Familie und das ist immer wieder die Bezeichnung, um die es Jesus geht. Er redet davon, dass wir Brüdern und Schwestern sind, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir einen Papa im Himmel haben. Oder auch später heißt es, dass wir sind eine Gruppe, da gibt es Väter im Glauben und Mütter im Glauben und dann halt auch so eher Kinder oder Jugendliche im Glauben. Und das ist jetzt gar nicht so auf das Lebensalter gemünzt, sondern irgendwie halt auch auf deine Entwicklung irgendwie hinter Jesus her. Wir sind Familie. Denn wenn jeder nur nach dem Besten sucht, wo sind die besten Leute, wo ist quasi das beste Endprodukt, wenn das der Blick ist, dann guckt keiner mehr auf den Diamant, der ungeschliffen und roh ist und im Dreck liegt. Und ich glaube, dass das der Blick ist, den Jesus hat. Jesus sucht die ungeschliffenen, rohen Diamanten, die im Dreck liegen. Und auch wenn das manchmal viel Dreck ist und vielleicht auch nur ein kleiner Stein, dann ist das der Blick, den Jesus hat. Das ist Gemeinde. Vor 2000 Jahren war das so, da gab es auch schon Bibelschulen und so theologische Universitäten und die Juden waren ein Volk, was einen sehr, sehr hohen Bildungsstand hatte. Die Leute haben damals erstaunlicherweise, konnten dort ganz viele Leute lesen und schreiben. Und die haben das mit der Tora, also mit den 5 Büchern Mose, das sind die ersten 5 Bücher der Bibel, haben die lesen und schreiben gelernt. Und für die Leute, die da vielleicht besonders begabt waren, die Besten davon, die sind hinterher auch noch zu den Bibellehrern gegangen und haben eine Universität besucht. Und am Ende dieser Ausbildung war das so, dass man sich einem Rabbi angeschlossen hat und 3 Jahre dem hinterhergegangen ist. Und die besten Rabbis sind an die besten Universitäten gegangen und haben sich die besten Studenten ausgesucht und haben gesagt, du kommst mit mir. Und wenn einer dieser guten Rabbis zu dir gesagt hat, du kannst mit mir kommen, dann wusstest du, ich habe es geschafft. Und dann gab es, ja, diesen Rabbi, diesen Lehrer, Rabbi heißt Lehrer, Jesus. Und von ihm lesen wir nicht, dass er bei irgendwelchen Universitäten war und geguckt hat, wo sind die Besten, sondern er hat sich auch 12 Leute ausgewählt, 12 Schüler und hat zu ihnen gesagt, du und du und du, komm mit mir. Geht mit mir in die Schule. Aber er hat sich ganz normale Leute ausgesucht. Normale Leute mit absolut riesen Qualitäten, aber auch Leute mit Spleens, die vielleicht anstrengend waren, die vielleicht schräg waren, die man manchmal vielleicht sogar als einen Haufen Idioten bezeichnen könnte, die er sich berufen hat. Rabbi Jesus war anders. Und wenn man sich, und die Bibel ist irgendwie ein Buch, was echt erstaunlicherweise auch immer wieder die Dinge, ja, gar nicht so verklärt positiv berichtet, sondern manchmal einfach auch so, wie sie waren. Und ein paar Dinge werden uns von diesen 12 Schülern, die Jesus sich berufen hat, uns ein paar Leute so auch mal so vorgestellt, auch manche negativen Charaktereigenschaften. Sie hatten auch super Charaktereigenschaften und es sind Helden, die ich in aller Ehre halten möchte. Und trotzdem heute mal so ein bisschen auch mal vor Augen führen, was das für eine kleine Gruppe war. Simon. Einer davon. Und Simon wird uns immer wieder vorgestellt als einer der Wortführer, der erstmal gesagt hat, bevor er wusste, was er dachte. Und der auch vorschnell war und der das Wort ergriffen hat. Und Jesus lobt ihn einmal über alle Maßen. Eine Sternstunde im Leben des Simon. Er fragt seine 12 Leute, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und Simon sagt, du bist Christus. Du bist der Messias, der Gesalbte des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortet ihm und sagt, Simon, absolut richtig. Hammer Antwort. Du darfst dich freuen. Und ich sag dir, du bist Rocky. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus da stand mit weit aufgerissenen Augen, hat die anderen angeguckt. Habt ihr gehört? Ich bin Rocky. Das hat er gerade gesagt. Ich bin Petrus. Habt ihr es gehört? Und so eine Sternstunde. Ein paar Seiten weiter. Jesus berichtet seinen Jüngern, hey, es kommen jetzt schwere Tage auf mich zu. Ich werde sterben. Wir werden nach Jerusalem gehen und da werde ich sterben. Und Petrus sagt, der jetzt diesen Beinamen auch hat, Rocky, ja, sagt, Jesus, das soll auf keinen Fall passieren. Das müssen wir unter allen Umständen, werde ich das verhindern. Und Jesus sagt zu ihm,
hinter mich, Satan.
Eben warst du noch Rocky, jetzt Satan. Und trotzdem, Jesus hat nie aufgehört, an Petrus zu glauben. Und er sagt zu ihm, ein paar Stellen weiter, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Nachdem du dreimal mich feige im Stich gelassen hast, und wenn du umgekehrt bist und wenn du wieder klarkommst, dann geh und mach weiter, bleib dran. Solche Leute, solche Rohdiamanten beruft sich Jesus. Ein anderer, der irgendwie nicht so sehr bekannt ist, Simon Kananäus, oder in vielen Bibeln steht immer Simon der Zelot. Was waren die Zeloten? Die Zeloten waren so ein bisschen der militante Arm der pharisäischen Bewegung. Deren Ziel war es eigentlich, die römische Besatzungsmacht, die sie als Diktatur empfunden haben, und zwar völlig zu Recht, militant aus dem Land zu jagen. Und eines ihrer Prinzipien war, wir zahlen auf keinen Fall Steuern an die Römer. Und selbst in diesem moderaten Land wie Deutschland, wenn du hier sagst, ich akzeptiere das Finanzamt nicht, dann hast du einen Feind. Dann, ich will nicht wirklich sagen, Staatsfeind Nummer eins, aber das Finanzamt nicht zu akzeptieren, ist krass. Du wirst die Härte des Landes kennenlernen. Und das haben die Zeloten gemacht und noch wesentlich mehr. Und unter anderem ist wegen den Zeloten auch 70 nach Christus der jüdisch-römische Krieg ausgebrochen. So, und Simon war also ein Freiheitskämpfer. Und was für die einen ein Freiheitskämpfer ist, ist aus der Sicht der anderen ein Terrorist. Also Simon, der Terrorist, ist einer der Nachfolger von Jesus. Und gleichzeitig beruft sich Jesus einen Mann namens Levi, der auch Matthäus genannt wird. Eine eigene Art von Jesus war es immer, Leuten Spitznamen zu geben. Und Levi arbeitete beim Finanzamt. Er war Zolleinnehmer, er war ein Volksverräter in Simons Augen. Er war einer, der den Römern, der Diktatur noch seine Seele verkauft hat und hilft dabei, aus dem Volk Steuern rauszupressen, als gäbe es keinen Morgen. Ein totaler Verräter. Könnt ihr euch vorstellen? Jesus ist zu Bett gegangen, liegt schon im Schlafsack und dann sitzen die beiden am Lagerfeuer. Und dann die politischen Diskussionen. Simon der Zelot und Levi der Zolleinnehmer. Dann gibt es da jemanden wie Thomas, der häufig, ich finde zu Unrecht, immer so als der Ungläubige dargestellt wird. Aber tatsächlich gesehen muss man auch sagen, es gibt nicht so viele positive Bibelstellen, also so, die ihn, wir wissen aus ganz vielen anderen Berichten, dass er echt ein Held war. Aber ansonsten, wir berichten von ihm, dass er sagt, nein, das glaube ich nicht, nein, das kann ich nicht glauben, ich glaube nicht, was ihr sagt. Oder er sagt einmal, gehen Sie nach Jerusalem und sagt, okay, dann gehen wir halt mit und sterben halt alle. Und auch solche Leute gibt es eigentlich in jeder Gemeinde. Die sagen, ach, das glaube ich nicht, es geht, nein, es geht alles runter, nein, es ist negativ. Die sind pessimistisch und vielleicht auch ein bisschen depressiv angehaucht und sagen, ach, wir sterben jetzt hier alle. Ja, solche Leute hat sich Jesus mit im Team gesucht. Und dann gab es da noch zwei Brüder und Jesus nennt sie die Brüder, die Söhne des Donners. Auch das ist ein Spitzname, den Jesus ihm gegeben hat. Wir wissen nicht 100% warum, höchstwahrscheinlich nicht wegen den Verdauungsangewohnheiten der beiden Brüder, sondern wegen ihrem aufbrausenden Temperament. Es gab zwei Brüderpaare unter den Zwölfen. Eins davon halt hieß Johannes und Jakobus, The Sons of Thunder, übrigens auch ein guter Bandname. Und über sie wird uns relativ viel berichtet, auch über ihre negativen Charakterzüge. Und stell dir vor, sowas hast du im Hauskreis. Du hast da zwei Leute. Einer ist Terrorist, der andere arbeitet beim Finanzamt. Der andere ist der totale depressive Typ. Der eine ist eher der Wortführer. Und dann hast du noch zwei Leute, die äußerst temperamentvoll sind, aufbrausend und manchmal total egoistisch und unsensibel. Johannes und Jakobus. Da ist vielleicht die traurigste Stunde unseres Herrn. Er berichtet ihnen, hey, ich werde jetzt nach Jerusalem gehen, ich werde sterben. Ich werde einen qualvollen Tod sterben. Und dann werde ich auferstehen. Und Johannes sagt, ach Jesus, wo du das sagst, kannst du mir einen Gefallen tun? Und Jesus, er war ja auch 100% Mensch. Vielleicht hat er gedacht, oh, jetzt kommt irgendwas Nettes. Und Johannes sagt, kannst du mir einen Gefallen tun? Darf ich dir zur Seite stehen? Oder kann ich dir irgendwie kann ich dir helfen? Oder können wir, was weiß ich, oder kann es nicht verhindert werden? Irgendwie was Nettes. Aber was sagt er? Er sagt, Jesus, wenn du das alles hinter dir hast, das mit der Qual und dem Sterben und dem verhöhnt werden und sterben und auferstehen, dürfen dann Jakobus und ich, wenn du im Himmel bist, dürfen wir dann links und rechts neben dir sitzen. Und Jesus sagt nur, ihr wisst nicht, um was ihr da eigentlich bittet. Ja. Und die Bibel berichtet uns, als die anderen das mitbekommen, was Jakobus und Johannes da gerade fragen, werden sie wütend. Und das ist auch das, was, auch wenn wir in der Gemeinde, da gibt es Leute, die manchmal egoistisch sind oder sich selbst darstellen, die sagen, oh, ich möchte irgendwie gerne irgendwie gut dastehen. Und das macht Leute wütend, auch irgendwie ja zu Recht nachvollziehbar. Und das bringt auch Teilung. Und dann gehen sie nach Jerusalem und durchziehen ein Dorf der Samaritaner. Das ist so ein bisschen verhasste Sache, so ein bisschen wie Schalke und Dortmund. Wie, keine Ahnung, stell dir vor, du bist in voller Schalke-Montur und fährst zum Spiel und gehst aber durch Dortmund und willst dann noch Pommes essen. Ja? Und dann kommst du vielleicht in das Lokal und da ist kein Mensch da und der Wirt sagt, nee, alles besetzt. Ja, alle Tische sind besetzt und du guckst dich um und denkst dir, ja, wie alles besetzt. Und das war irgendwie scheinbar auch so ein ähnlicher Konflikt, scheinbar irgendwie auch noch viel ernsthafter und viel tiefsitzender, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber Jesus weiß, er geht durch dieses Dorf und weil er quasi zum Schalke-Spiel, also weil er nach Jerusalem geht, das ist da die verhasste Stadt, er schickt ein paar seiner, und wusste ja, oh, das wird ein bisschen schwierig, dann Unterkunft zu finden, aufgrund dieses Konflikts, er schickt ein paar Jünger los, die sollen eine Unterkunft und Essen organisieren und die Jünger kommen zurück und berichten Jesus, keiner will uns aufnehmen. Und Johannes und Jakobus sagen, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel kommen lassen und sie alle verbrennen lassen? Frau, Kinder, alle Erwachsenen? Ja, Feuer vom Himmel, so wie Elia es tat. Wobei Elia hat jetzt gar nicht ein Dorf da niedergemacht, sondern nur ein Opfer vom Himmel und hat jetzt nicht die Stadt da niedergebrannt, das mal so zur Verteidigung Elias. In den meisten Bibelübersetzungen steht nur, dass Jesus ihnen den Arsch aufgerissen hat oder sie erschallt sie heftig. In der Schlachterübersetzung gibt es noch einen Passus, mit welchen Worten er das vielleicht gemacht hat. Die Schlachterübersetzung hat ein paar Passagen mehr. Das sind so ein paar Stellen, die sind nicht in allen Handschriften drin. Trotzdem glaube ich, dass es gut ist. Da steht, dass Jesus zu ihnen sagt, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist doch nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Vielleicht gibt es im Himmel die DVD zu kaufen zu der Situation. Aber Johannes und Jakobus waren nicht nur manchmal aufbrausend, egoistisch, sondern auch manchmal jähzornig und rachsüchtig. Und möchtest du so jemanden in deiner Kleingruppe haben? Und es gibt vielleicht noch einen Charakterzug und zugegebenermaßen ist er vielleicht jetzt etwas theologisch eine etwas steile Vorlage und ich glaube, vielleicht ist sie auch gar nicht richtig. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch jemand gewesen, der diese Zwölfergruppe immer so ein bisschen als einen Konkurrenzkampf gesehen hat, als einen Wettbewerb. Ja, ich will der Geilste darunter sein, ich will der Beste davon sein, ich will der sein, der weit vorne ist, ich will neben dem Herrn sitzen, ja, der weit vorne sein wollte. Und da gibt es so eine Bibelstelle, auch wieder einer der zentralen Momente. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht 100% ernst, aber es die Auslegung davon, wo man das so sehen kann. Aber nachdem Jesus auferstanden ist, also quasi die Auferstehung Jesu von den Toten. Johannes berichtet uns davon in seinem Evangelium. Und es ist ja quasi der zentrale Moment der Christenheit, der Knackpunkt der Jesusverehrung, auch einer der Knackpunkte der Menschheitsgeschichte und der auch dazu geführt hat, dass man irgendwie die Zeitrechnung in vor Jesus und nach Jesus eingeteilt hat. Jesus ist von den Toten auferstanden und Johannes berichtet uns im Kapitel 20 Folgendes. Am Tag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala in aller Frühe, als es noch dunkel war, zum Grab. Sie sah, dass der Stein vom Eingang entfernt war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus liebte. Das ist Johannes. Und berichtete ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wohin er gebracht worden ist. Petrus und der andere Jünger machten sich auf den Weg und gingen zum Grab. beide beeilten sich sehr. Aber der andere Jünger, also Johannes, lief schneller als Petrus und war als erster am Grab. Und ich denke mir, es ist so, in diesem Moment, wo sowas Entscheidendes passiert, ist es Johannes noch total wichtig zu erwähnen, und ich war schneller. Simon und ich, wir sind um die Wette gelaufen, aber ich war als Erster da. Ich kann schneller rennen. Und das Ganze ist ja eigentlich noch fast verrückter. Du liest, blätterst eine Seite um, dann steht da, dann sagt er, es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Also Johannes, du willst uns ernsthaft sagen, du könntest uns noch viel mehr schreiben, was Jesus gesagt hat und was er getan hat, noch viel mehr Wunder, aber wir werden es auf dieser Seite der Ewigkeit höchstwahrscheinlich nicht erfahren. Aber alle zukünftigen Generationen sollen wissen, du warst schneller als Simon Petrus. Tja, und trotzdem dieser manchmal sehr schlecht gelaunte, egozentrische, jähzornige, aufbrausende, konkurrenzdenkende Johannes ist bekannt geworden als eigentlich der Apostel der Liebe. Er gibt sich hinterher selber einen Spitznamen und sagt, ich bin der, den der Herr liebte. Er ist der, der immer wieder sagt, Gott ist Liebe. Und wenn ihr Gott liebt, dann müsst ihr auch einander lieben. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie er zusammen, und das ist, da passiert ein großes Wunder, ein Gelähmter wird wieder gesund und die Ausgangssituation ist, wie berichtet wird, wie er zusammen mit Simon Petrus in den Tempel geht und sie gehen gemeinsam dahin und beten. Und gemeinsam zu beten. Gemeinsam etwas zu tun. Jesus hat ihn total verändert. Es gibt, ich habe vor einigen Monaten mal von jemandem, auch hier aus der Gemeinde, mal den Satz gehört, wenn ich nochmal in eine Kleingruppe gehe oder in einen Hauskreis, dann eigentlich nur mit meinen besten Freunden. Und ich kann das verstehen und Freundschaft ist super. Wer wollte etwas gegen Freundschaft sagen? Wer wollte etwas gegen beste Freunde sagen? Aber es hat nichts mit Reich Gottes und mit Jesus Nachfolge zu tun, wenn du dich mit deinen besten Freunden triffst. Offenbar nicht zwangsläufig. Jesu Kleingruppe war aus einem bunten Mix von Leuten. Und ich glaube, dass es manchmal anstrengend war, in dieser Kleingruppe es auszuhalten. Mit diesen unterschiedlichen Charakteren. Aber ich glaube, dass das auch bei uns so ist und dass es auch bei uns vielen Leuten manchmal schwerfällt, es hier auszuhalten, wenn man merkt, dass die Leute auch ihre Schattenseiten haben. Wenn man sie nicht von ihrer Schokoladenseite sieht. Und Kirche ist Familie. Und Familie ist der Ort, wo du nicht Leute feuerst oder aus deinem Leben kickst, weil sie dir mal nicht passen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Familie ist einfach, dass die sind zusammengestellt. In der Familie geht es darum, nicht die Besten der Besten zu suchen, sondern Töchter und Söhne groß zu machen. Und in der Familie ist das auch so, dass du eigentlich, umso älter deine Kinder werden, umso mehr kennen sie deine Schwachpunkte. Umso mehr wissen sie, kennen sie deine Pointen, deine Witze oder halt auch deine charakterlichen Schwächen oder wissen, wie sie dich auf die Palme bringen können. Und manchmal ist Gemeinde auch so. Und manche ziehen sich zurück und denken sich, oh nee, das ist, oh, irgendwie sind mir die zu anstrengend oder ich brauche was anderes. Aber Kirche ist Familie. Und ich möchte, dass wir Leute willkommen heißen in unserer Familie. Ich möchte, dass du dich willkommen fühlst in deiner Familie, in deiner Kirche, hier. Und ich glaube, dass Familie und ich habe das so gelesen in der Studie, wieder total in ist. Total in, auch bei Jugendlichen total in. Immer weniger Kinder wachsen in einer kompletten Familie auf, wo es noch Mama, Papa gibt und irgendwie, wo die Welt noch so ein bisschen heil ist. Das erleben immer weniger Leute und trotzdem ist die Sehnsucht nach Familie, nach Zusammengehörigkeit da. Ich glaube, es gibt auch einen Bedarf nach Events, nach geilen Events, auf jeden Fall. Aber der Bedarf, gibt es einen Ort, wo ich dazugehören kann? Gibt es einen Ort, wo ich Teil der Familie sein kann? Dass der da ist. Und einige Leute fragen sich, kann ich denn auch dazugehören, wenn die Leute merken, wie ich wirklich bin? Und manchmal ist es ja auch so, dass es immer mal wieder auch passiert, dass auch Kirche irgendwie das so eine heile Welt suggeriert wird, wo alle so total nett sind und total gut sind und irgendwie wenig Probleme haben. Und wenn man manchmal Leute näher kennenlernt, man erschrocken ist, wie wenig heile Welt auch dann tatsächlich da ist. Hey, wir sind Familie. Das ist das, was uns ausmacht. Und auch wenn wir uns begegnen, so im Freakurlaub, und Leute sehen, wie du morgens ungeschminkt nach dem Aufstehen aussiehst. Und wenn Leute wissen, wie du riechst, bevor du Zähne geputzt hast und geduscht hast. Und trotzdem zusammenhalten. Das ist Familie. Und da, Leute, willkommen. Ich möchte, dass ihr euch willkommen fühlt, so wie ihr seid. Mit dem Schrägen wie auch dem Guten. Und genauso ist das bei Jesus gewesen. Jesus hat seine Leute geliebt und durchgetragen. Und das, was er als letztes Gebot gegeben hat, ist, hey, ich möchte, und es ist mir so wichtig, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das ist das Gebot. Und vielleicht kennst du das auch, jeder, der Kinder hat, der findet es manchmal unerträglich, wenn die sich die Köpfe einschlagen und hässlich zueinander sind. Obwohl es ja natürlich auch Gründe gibt, warum es Zoff gibt. Das ist ja realistisch. Es ist ja naiv zu sagen, wir wollen uns eine Kirche sein, wo es keine Probleme gibt und keinen Zoff gibt. Ja, aber wir sind Familie und ich möchte euch dazu willkommen heißen. Stevie und Jean, bitte euch mal nach vorne. Jesus, ich danke dir für dein gutes Vorbild. Ich danke dir dafür, dass du nicht die Besten der Besten suchst. Dass du nicht irgendwie die Leute suchst, die alles richtig gut können. Sondern ich danke dir dafür, dass du uns gesucht hast. Ich danke dir dafür, dass wir in deiner Familie willkommen sind. So wie wir heute sind. Ich danke dir dafür, dass es in deiner Familie, dass du Söhne und Töchter, Brüdern und Schwestern willst. Dass du ein Familientyp bist, dass du einen Familiensinn hast. Und Herr, ich bitte dich darum, dass wir Familienleben als Gemeinde sind, dass wir zusammenhalten, dass wir hier keine Leute gedanklich feuern, dass wir uns nicht abgrenzen von Leuten, nur weil sie anstrengend sind oder schräg sind, sondern dass wir wachsen da drin und dass wir Willkommenskultur leben, dass wir einander und auch andere Leute willkommen heißen können, nicht nur in unserem Business, nicht nur bei unseren Veranstaltungen, sondern auch in unserer Familie. Amen.